Es gibt ein Laster, ein Fehler, eine Schwäche, von dem kein Mensch ganz frei ist. Diesen Fehler, den verabscheut jeder, wenn er den am anderen entdeckt. Kein Fehler wie dieser macht einen Menschen so unbeliebt. Und zugleich, das ist das Herausfordernde daran, zugleich ist das ein Fehler, der uns selbst als am allerwenigsten bewusst wird. Derjenige, der den Fehler hat, merkt erst als letztes, dass er den hat. So erklärt der britische Literaturwissenschaftler und Autor und Christ C.S. Lewis die Überheblichkeit, den Hochmut oder den Stolz. Das, was Gerald am Anfang ja auch schon ein bisschen erklärt hat, die Begriffe, die dazu gehören. C.S. Lewis nennt den Hochmut die größte Sünde und sagt, davon ist kein Mensch ganz frei. Das ist C.S. Lewis. Und dann haben wir Paulus gehört, der einen Brief an die Christen in Ephesus schreibt. In Ephesus, da scheint es Spannungen gegeben zu haben zwischen denen, die als Juden zu Jesus gehören und denen, die als Nicht-Juden zu Jesus gehören, also die Griechen, die Römer, die Leute, die da sonst so in Ephesus lebten und keine Juden waren. Und Paulus erinnert die Christen, die Kirche in Ephesus daran, dass keiner dem anderen im Glauben irgendwie was voraus hat und dass Jesus derjenige ist, der zwischen den Christen die Einheit schafft. Paulus schreibt, liebe Epheser, es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit, keinen Grund zum Hochmut, denn, Gerald hat es gelesen, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, Gott ist reich an Barmherzigkeit, wir waren tot, jetzt leben wir. Gott hat uns durch Jesus Christus lebendig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch über diesen Text so stolpert wie ich. Ich denke mir, Moment, wir waren tot? Das ist doch eigentlich das, was wir immer wieder so schmerzhaft erleben. Wir leben unser Leben und irgendwann ist es zu Ende. Menschen sterben. Man lebt doch zuerst und dann stirbt man. Die Linie zwischen denen, die tot sind und denen, die leben, die erfahren wir doch auf dem Friedhof. Aber Paulus' Theorie ist, egal wie gesund und quicklebendig ein Mensch aussieht, es gibt eine Dimension des Lebens, in der er tot ist. Aber Paulus sagt ja auch, indem er sagt, wir waren tot, da gibt es Menschen, die aus diesem tiefer liegenden Tod raus ins Leben gekommen sind. Und er sagt, wir Christen, wir waren tot, wie alle anderen, aber wir leben jetzt. Und wo wir gerade so schön über Hochmut und Überheblichkeit sprechen, sind das nicht überhebliche Worte? Wir waren tot, jetzt leben wir. Ihr anderen, die leider keine Christen seid, tja, ihr habt Pech, ihr seid tot. Wir sind die Guten hier in der Kirche, ihr da draußen. Und es gibt tatsächlich, das ist jetzt leider nicht weit hergeholt, es gibt tatsächlich Menschen, die uns Christen ganz genau so ausgrenzend und überheblich erleben und erlebt haben und ganz verständlicherweise sagen, das brauche ich nicht. Christen, die mir vom hohen Ross herunter erklären, dass ich ein armer Sünder bin und mich von oben herab belehren. Und überhaupt, ich kenne doch Leute, die sind ohne Gott ziemlich glücklich und ziemlich lebendig. Und dass die Christen jetzt immer so glücklich und so lebendig und so liebevoll sind, ich weiß ja nicht. Wir waren tot. Egal, was ich jetzt darüber denke und finde, Paulus und viele andere Autoren haben diese Theorie im Kopf und sagen, ohne Gott zu leben ist wie tot sein. Gott ist alles Leben, alles Licht, alle Freude, alles Gute. Und wenn ich ohne Gott Freude und Glück finden will, dann kann ich über kurz oder lang nur Tod und Dunkelheit finden, weil Gott die Freude und das Glück in sich ist. Ist doch unfair von Gott, oder? Wie intolerant. Einfach alles Leben und alles Gute für sich zu vereinnahmen und den anderen nur den Tod zu überlassen. Und das ist das Desaster, mit dem eigentlich schon die ganze Bibel von Anfang an beginnt, nämlich die Frage, wer darf eigentlich entscheiden, was Leben ist und was Tod ist? Wer darf darüber entscheiden, was das Gute ist und was das Böse ist? Und die ersten Menschen, von denen die Bibel berichtet, Adam und Eva, die wollten diese Entscheidung auf jeden Fall schon mal nicht Gott überlassen, sondern die wollten das selber entscheiden können. Und damit nahm das ganze Unheil seinen Lauf. Der Autor vom Epheserbrief, der Paulus, der sagt, dass diese Frage jetzt noch immer im Raum steht. Die Frage ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Jeder von uns steht vor dieser Frage. Und Paulus nennt den, der diese Frage stellt, den Mächtigen, der in dieser Zeit zwischen Himmel und Erde am Werk ist. Das steht in Vers 1 bis 3 vor unserem Predigttext. Und dieser Fragesteller, der fragt uns und jeden Menschen, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Ist Gott wirklich gut? Kann ich mich wirklich Gottes Definition von Leben und Tod anvertrauen, von Gut und Böse? Weiß Gott am Ende wirklich, was gut für mich ist? Was ist, wenn ich mich Gott anvertraue und er dann Dinge gut nennt, die ich gar nicht so gut finde? Oder was ist, wenn Gott alles, was ich bisher bin und habe, alles, was ich tue, dem Tod zurechnet? Was ist, wenn ich dann nicht mehr so glänzend vor mir selber und vor anderen dastehe? Wenn ich mir dann eingestehen müsste, ich habe mich verrannt. Was ist? Aber stell dir vor, wenn Gott zwischen Tod und Leben, zwischen Gut und Böse entscheiden darf, stell dir vor, wie das wäre, wenn ich dann einfach befreit über mich selbst lachen könnte und darüber, wie wichtig ich mich an so vielen Stellen selber nehme. Was ist, wenn ich dann diesen ganzen Firlefanz um meine eigene Person loslassen kann und tiefe, echte Freude finden würde? Was ist, wenn ich dann Erfüllung finden würde, obwohl das Leben nicht einfach ist, obwohl es Leid und Schmerz immer noch gibt? Was ist, wenn ich dann trotzdem Glück und die Freude finden würde, die Gott in sich selber ist und das sogar über den Tod hinaus? Was wäre, wenn ich mich Gott und seiner Definition von Tod und Leben anvertrauen könnte? Wir waren tot. Wir waren tot. Da steckt auch noch ein Wir drinne. Und dieses Wir meint ich auch und du auch. Es ist ja immer so einfach, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und mitleidig den Kopf zu schütteln. Ja, die Nichtchristen da draußen. Oder noch besser, diese Christen, die in diesem oder jenem Lebensbereich das einfach nicht auf die Reihe kriegen, die da zu kämpfen haben. Oder diese Christen mit ihrer uninspirierten und leblosen Theologie, ja, die ihr Leben nicht im Griff haben, denen werde ich mal helfen. Weil ehrlich gesagt, also mir musste Gott eigentlich noch nie so richtig was vergeben. Wir waren tot. Wir. Ich auch, du auch. Da gibt es keine Abstufung zwischen denen, die so ein bisschen tot waren und denen, die so richtig extrem tot waren, sondern wir waren tot. Wir alle. Es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit zwischen uns und irgendwem. Aber, und das ist ja der Kern des Textes auch, aber Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er will uns ja gar nicht in Tod und Unglück sehen. Er will uns lebendig und glücklich sehen. Wir waren tot, aber jetzt leben wir, weil Gott uns durch Jesus Christus lebendig gemacht hat. Wie hat er das gemacht? Gott, der in sich selber Leben, Liebe, Freude, Glück ist, Dieser Gott ist als Mensch in Jesus auf die Erde gekommen, hat das Leben eines Menschen gelebt mit Hunger, Durst, Müdigkeit und er hat sich am Ende unter Schmerz und Folter töten lassen. Jesus ist gestorben, er war tot. Aber Gott hat Jesus am dritten Tag aus dem Tod heraus ins Leben gerufen. Und jetzt kann jeder, der auf Jesus vertraut, mit Jesus zusammen ins Leben gehen. Gott ist auf die Erde gekommen und in den Tod gegangen, um uns da abzuholen, wo wir sind. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Denn damit ist ja noch nicht mal Schluss. Sondern so wie Gott Jesus dann zu sich in den Himmel geholt hat und ihn zum Herrscher über alles gemacht hat, so hat er dich und mich schon jetzt mit Jesus im Himmel eingesetzt. Jesus hat einen Platz für dich reserviert im Himmel. Und diesen Platz, den hast du in gewisser Weise schon eingenommen, weil Jesus, durch den du lebst, da ja schon sitzt und in sich selbst einen Platz für dich frei hält. Er ist vorausgegangen, aber du gehörst ja untrennbar zu ihm dazu. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Warum um alles in der Welt hat Gott das getan? Die Antwort darauf steht in Vers 7, was wir gelesen haben. Und da steht, Gott hat das getan, weil er bis in alle Ewigkeit zeigen will, wie überwältigend groß seine Gnade ist, wie groß die Güte ist, die er uns durch Jesus Christus gezeigt hat. Also, Gott hat dich und mich gerettet, damit seine Liebe und seine Barmherzigkeit groß rauskommen. Gott hat dich für seine eigenen Pläne gerettet. Gottes Welt kreist nicht um dich. Gott hat das nicht gemacht, damit ich oder du groß rauskommen. Gott hat das nicht gemacht, um zu sagen, ha, guck mal an, was ich da für einen tollen Kerl, für eine tolle Frau gerettet habe. Was die alles getan hat und seine Persönlichkeit, ein richtig guter Mensch, den musste ich einfach retten. Denn wer tot ist, kann nichts zu seiner Rettung beitragen. Er ist ja tot. Diese Rettung ist immer ein Geschenk. Gott hat dich für seine eigenen Pläne und zum Beweis seiner Güte und Liebe lebendig gemacht. Reicht dir das aus? Oder ist das zu wenig Glanz für dich? Darf Gott so viel Ehre abkriegen? Wir waren alle tot. Wir haben alle unser eigenes Glück gesucht. Wir wollten alle von Gott und seinem Urteil über Tod und Leben, Gut und Böse nichts wissen. Wir haben nichts vorzuweisen, was in Gottes Augen als gute Tat ins Gewicht fallen könnte. Es ist tatsächlich andersrum. Das ist der letzte Vers. Vers 10. Nicht wir sind wegen unserer guten Taten gerettet, sondern dass wir gerettet sind, ist Gottes gute Tat. Gottes Güte, seine Liebe sind der Grund. Noch bevor wir überhaupt angefangen haben, Gott zu suchen oder nach ihm zu fragen, hat er sich uns schon zugewandt. Noch bevor wir überhaupt den Tod als Tod erkannt haben, hat er schon seinen Rettungsplan in Bewegung gesetzt. Wir sind Gottes gute Tat. Er hat sich unser Leben was kosten lassen. Er hat für unser Leben gelitten. Er ist in den Tod gegangen, um uns ins Leben zu holen. Wir sind Gottes Tat. Und jetzt werden wir durch Jesus in Gottes gute Tat mit reingenommen und können durch Jesus selber gute Taten tun. Und zwar die, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Es geht nicht darum, jetzt Gott oder anderen Leuten mit unseren frommen Leistungen, mit unserem glatten Leben, wo alles perfekt ist, irgendwie zu beeindrucken, sondern es geht einfach nur darum, bei dem mitzumachen, was Gott schon längst tut, was Gott in Jesus vorbereitet hat. Zu beten, zu helfen, zu engagieren, sich zu engagieren, zu leben, an den Stellen, wo Gott schon längst am Werk ist und auf eine Weise, dass Gott am Ende groß rauskommt. Das wird nach außen vielleicht auch gar nicht so einen großen Unterschied machen, aber für die Leute drumherum wird spürbar und erlebbar, hier ist jemand am Werk, der sich nicht ständig profilieren und darstellen muss, sondern der einfach ehrlich am anderen interessiert ist. Hier tut jemand etwas auf eine Weise, die Gott und andere Leute groß macht. Jemand, der vielleicht ganz unspektakuläre, aber trotzdem deutliche Segensspuren hinterlässt. Ein demütiger Mensch. aber nicht demütig, so wie wir das vielleicht vor Augen haben, nicht kriecherisch, weinerlich, irgendwie abgehärmt, sondern einem, dem man abspürt, dass Gott wirklich Leben, Freude und Fülle ist. Einer, der keine Perfektion vortäuschen muss, sondern Fehler eingestehen und verzeihen kann. Wäre das nicht wirklich herrlich erleichternd, so leben zu können? All dieses Getue um meine Person, die Angst, zu kurz zu kommen, überhört zu werden, all das Sorgen um mein Ansehen, um meine Position, wenn ich das einfach fallen lassen könnte und Ruhe darin finden könnte, dass Gott mich ansieht und mich aus Gründen liebt, die ich mir nicht erklären kann. C.S. Lewis, der rät jedem, der wirklich demütig werden möchte, als ersten Schritt zu erkennen, dass er selbst stolz und hochmütig ist. Er sagt, das ist schon der erste größte Schritt, denn jeder, der meint, er sei nicht stolz, beweist damit nur, dass er es tatsächlich ist. Und Paulus schreibt, liebe Epheser, kein Grund zur Überheblichkeit, denn denkt daran. Denkt daran, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber Gott hat uns ja so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Amen.